Muss ich auch noch anmachen.
Wir sind hier Jesaja 61. Bevor es losgeht, aber noch mal eine Bitte. Ihr wisst ja, wir haben dieses Traktat erstellt auf Deutsch. Wir haben es jetzt diese Woche auf Polnisch erstellt. Also wir haben es jetzt auf Polnisch, Deutsch, Englisch und Russisch. Ich würde es gerne auf Persisch haben. Da bräuchte ich die Hilfe von persischen Geschwistern. Ich zeige euch auch, wie das geht. Das geht ganz einfach. Man muss nur E-Sword nehmen und die Texte entsprechend kopieren. Und das aber in so eine Datei reinzubringen, das machen wir dann. Oder auf Arabisch. Oder auf Kurdisch, Kurmanji. Da werde ich den Bruder aus Soltau fragen, ob der das macht. Dann haben wir dieses Traktat in mehreren Sprachen, was aber dann immer identisch ist. Und dann weiß man, was da drin steht. Das ist ein großer Vorteil. Kann ein großer Vorteil sein. Ne? Gut, jetzt wollen wir zum Bibeltext kommen. Ich lese vor aus der Martin-Luther-Bibel 1912, Jesaja Kapitel 61. Der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet wird. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Traurigen. Zu schaffen den Traurigen zu Zion, dass ihnen Schmuck für Asche und Freudenöl für Traurigkeit und schöne Kleider für einen betrübten Geist gegeben werden. Dass sie genannt werden, die Bäume der Gerechtigkeit, die Pflanzung unseres Herrn zum Preise. Sie werden die alten Wüstungen wieder bauen. Und was vor Zeiten zerstört ist, werden sie aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte, so für und für zerstört gelegen sind, erneuern. Fremde werden stehen und eure Herden weiden. Und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Und ihr werdet der Heiden Güter essen und in ihrer Herrlichkeit euch rühmen. Für eure Schmach soll Zwiefältiges kommen, und für die Schande sollen sie fröhlich sein in ihren Äckern. Denn sie sollen zwiefältig besitzen in ihrem Lande. Sie sollen ewige Freude haben. Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und hasse räuberische Brandopfer. Ich will schaffen, dass ihr Lohn soll gewiss sein. Und einen ewigen Bund will ich mit ihnen machen. Und man soll ihren Samen kennen unter den Heiden. Und ihre Nachkommen unter den Völkern. Dass wer sie sehen wird, soll sie kennen. Dass sie sein Same sind, gesegnet vom Herrn. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet. Wie ein Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie das Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, also wird Gerechtigkeit und Lob vor allen Heiden aufgehen aus dem Herrn. Soweit der Bibeltext für die heutige Predigt. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ersten Vers, vielleicht haben wir noch einen zweiten, mal gucken. Weil da ist sehr viel drin. Es ist so viel da drin. Der erste Vers, der heißt ja, der Geist des Herrn, Jahwes, und das ist jetzt die Elberfelder Übersetzung, ist auf mir, weil Jahwe mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Freiheit auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. gibt ja ein biblisches Grundprinzip der Auslegung der Bibel. Ich glaube, Paulus schreibt das irgendwo. Da sagt er, dass ein Schriftwort immer auf 2, 3 weitere Schriftzeugen bestätigt wird. Und das wollen wir mal gucken. Wir sind heute neutestamentliche Christen und wir wissen alles, weil wir haben das Alte Testament, wir haben das Neue Testament und kennen also die ganze Schrift. Damals aber, als Jesaja diese Worte geschrieben hat und auch dem Volk Israel verkündigt hat, die hatten gerade mal die Rollen zeitlich davor und das, was Jesaja jetzt aktuell predigt. Ja. Darum gucken wir mal, was erstmal im Alten Testament so an Bestätigung da ist und versetzen uns in die Lage des Volkes Israel. Also wir sind Israeliten, tun wir mal so, als ob damals, als Jesaja gelebt hat. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Schriftstellen finden, die das bestätigen, was dieser erste Vers sagt. In Jesaja Kapitel 11, Vers 1 und 2. Ich warte einen Moment, damit die Bibeln rauschen. Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es: Es wird ein Spross aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schoss aus seinen Wurzeln hervorbrechen. Auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen strafen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Lande ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Welt mit dem Stabe seines Mundes schlagen und den Gottlosen mit dem Odem seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden und Wahrheit der Gurt seiner Hüften sein. In diesen 5 Versen sehen wir eine Bestätigung, dass es um dieselbe Person geht, die hier prophetisch vorausgesagt wird. Insbesondere in Vers 2, dieses Attribut: auf demselben wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Ja. Es war so, dass die Israeliten also damals, wenn wir jetzt auch Israeliten wären, soweit sie die Jesaja-Rolle vielleicht schon hatten oder nur gehört hatten, sich aufgeschrieben haben, wie auch immer, konnten sie nachgucken, ah ja, das stimmt irgendwie überall. Was finden wir denn noch in der Schrift, was das nochmal bestätigt? In Jesaja 42, im Vers 1, da können wir lesen: Siehe, nochmal für die, die blättern wollen, Jesaja 42, Kapitel 42, Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, auf den ich mich verlassen kann, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist, sehen wir, das ist wieder genau dasselbe, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, und er wird das Recht zu den Völkern hinaustragen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Sichtweise: Jesus ist nur für Israel gekommen, nicht für die Nationen. Das ist nicht ganz richtig. Jesus ist für die ganze Welt gekommen. Das sehen wir auch hier an diesem Vers. Es ist zwar so, dass er zuerst zu Israel gekommen ist, dann aber auch für alle Nationen, für alle Völker. Jesus selbst hat zwar nur in Israel, also jetzt geografisch in Israel, in Galiläa, in Samaria und so weiter, war er tätig, hat gepredigt, hat verkündigt, hat die Kranken geheilt und so weiter. Aber er hat dann den Missionsbefehl gegeben an die Apostel und an seine Jünger: Geht hinaus in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur und lehrt sie zu halten alles das, was ich euch gelehrt habe. Und damit geht das Evangelium nicht nur an die Israeliten, sondern an die ganze Welt, an alle Nationen, an alle Völker. spätestens dann in der Apostelgeschichte, wo wir von Apostel Paulus lesen, den man dann auch den Apostel der Nationen nennt. Wir wissen aber auch, dass der Apostel Andreas zum Beispiel bis in die südlichen Alpen gegangen ist und aus seiner Missionsarbeit sind die sogenannten Waldensener Gemeinden entstanden, die es nachweislich bis ins 19. Jahrhundert gegeben hat. Ob es die heute noch gibt, also sie nennen sich nicht mehr so, aber es gibt noch Nachfahren von denen. Ja, also die Apostel sind auch ausgezogen in alle Welt, auch Petrus und die anderen. Auch wenn es in der Apostelgeschichte nicht dokumentiert ist. Aber man weiß es aus den Schriften der verschiedenen Kirchenväter, weiß man, dass der Apostel da war und der und so weiter. Aber es geht darum, dass Jesus, also ist klar, ne, dieser Vers, Kapitel 61, Vers 1, ist ganz klar von Jesus die Rede. Brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, sondern das ist so klar. Und dann weiter in Jesaja 42, heißt es, er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf den Gassen hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und wahrheitsgetreu wird er das Recht auseinandersetzen. Das ist Jesus. Jesus selbst wiederholt diese Worte sogar. In Matthäus Kapitel 12, Vers 19 wiederholt Jesus diese Worte sogar und sagt, er wird nicht zanken noch schreien und man wird sein Geschrei nicht hören auf den Gassen. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis dass er ausführe das Gericht zum Sieg. Ja. Und hier können wir so wunderbar auch bestätigt, ja, durch die verschiedenen Bibelstellen. Schwester, brauchst du eine persische Bibel? Ja, also wir haben noch mehr. Also wenn noch eine gebraucht wird, wir haben hinten, hol ich schnell. Braucht ihr persische Bibel im Alten Testament? Alles gut oder auf dem Handy? Ne? Auf dem Handy habe ich auch persisch. Sehr schön. Mit Sound. Ne? Wenn da auf persisch vorgelesen wird, ist so im Hintergrund so eine schöne Musik. Bei Bibel-App oder wie die heißt. Genau. Ja, dann lesen wir in Jesaja 42 auch nochmal weiter. In Vers 4, er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Ja. Soweit erstmal. Jetzt will ich auf eine andere Sache. Wir sind jetzt also Israeliten, die das so im Alten Testament lesen können und sagen, ja, das ist derselbe Messias, der uns prophezeit wurde. Ne? So. Und jetzt kommt Jesus auf die Erde. Er wird vom Teufel versucht. Nachdem er vom Teufel versucht war und die Versuchung vorbei war, heißt es, und Jesus, Lukas 4, Kapitel 14, Lukas 4, wer möchte? Blätter, Blätter, Blätter. Ich warte einen Moment. Da heißt es dann ab Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Landschaft. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Dann geht es aber weiter. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Das ist interessant. Jesus hatte hier eine Gewohnheit, am Sabbattag in die Synagoge zu gehen. Ja. Das ist gut, wenn wir gute Gewohnheiten, die dem Glauben entsprechen, oder according to the scriptures auf Englisch, oder die in Übereinstimmung mit der Schrift sind, dass wir uns solche Gewohnheiten angewöhnen, ist gut. Ja? Weil dann laufen wir nicht Gefahr, uns andere negative Gewohnheiten anzugewöhnen oder darin zu wandeln auch noch. Hm? Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, stand auf, um vorzulesen. Und es geht weiter, und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gegeben. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Lukas 4,18, der Geist des Herrn ist auf mir. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist jetzt da, geht nach vorne, ihm wird die Jesaja-Rolle gegeben, er macht auf. Wisst ihr, wie das ist mit der Jesaja-Rolle, wie das auch heute noch bei den jüdischen Gemeinden ist? Die hat zwei Kolumnen. Ja. Und wenn die Jesaja-Rolle aufgerollt ist, dann ist sie auf der einen Kolumne, ist die komplette Schrift aufgerollt. So, und wenn man jetzt anfängt, das Kapitel 1 zu lesen, wird das rübergezogen und in die andere Kolumne eingeheftet. Und dann wird immer so weitergedreht. Ja? Und als sie Jesus die Jesaja-Rolle übergeben, da hat er nicht angefangen zu blättern, also alles auszurollen, sondern und da fand er die Stelle, wo es heißt. Das heißt, die hatten schon, ohne es zu wissen, aber ich glaube durch Gottes Führung, hatten sie die richtige Bibelstelle Jesaja angerollt gehabt. Und Jesus liest jetzt und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, zu predigen das angenehme Jahr des Herrn. Ja. Und genau das hat Jesus getan. Damals. Nein, auch heute noch. Hebräer 13, Vers 8, da heißt es, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Was Jesus damals getan hat, nämlich, dass er den Gefangenen die Befreiung predigt und den Blinden, dass ihnen wieder sehen wird, das ist auch heute noch das Evangelium. Wir haben kein anderes Evangelium. Und ich kann das bezeugen, weil ich das in meinem Leben selbst erlebt habe. Als ich mich bekehrt habe, also vor der Bekehrung, da war ich ein Lump. Ein elender Lump. Ich habe in Sünde gelebt. Ich war Alkoholiker. Mit 19,5 habe ich meine Freundin verloren, von der ich dachte, die wirst du heiraten. Das wird deine Frau. Da war ich so verzweifelt, da habe ich in meiner Wohnung gesessen mit einem Glas voll Alkohol, habe gesagt, ab jetzt, Raimund, trinkst du, wenn du es nicht mehr weißt, weiter weißt. Und ab der Zeit habe ich mich ganz schnell an viel Mengen Alkohol gewöhnt. Das war so schlimm, dass ich sogar, wenn ich zur Arbeit fuhr, ich musste morgens Alkohol trinken, damit ich nicht zitterte bei der Arbeit. So schlimm war das bei mir. Und mein Bruder, wir sind drei Jungs und drei Mädchen, der mittlere, hat zu mir gesagt, Raimund, mach doch mal eine Therapie. Geh doch mal wegen deinem Alkohol und so. Ne? Da sage ich, nein, das hilft mir nichts. Und einige Zeit später habe ich mich dann bekehrt. Jesus hat mein Leben neu gemacht. Jesus hat mich reingewaschen von allen Sünden. Nicht 80% und 20% muss man noch abarbeiten oder sowas. Nein, sondern Jesus hat mich 100% reingewaschen von den Sünden. Und ich konnte von heute auf morgen, und der Herr ist mein Zeuge, am Tag der Bekehrung mit dem Rauchen aufhören. Als ich mich bekehrt habe, habe ich gesagt, Herr Jesus, mach mich frei vom Rauchen. Da hat er mich frei gemacht vom Rauchen. Ich habe damals LKW gefahren und da raucht man viel beim LKW fahren. Ne? So, jetzt habe ich mich bekehrt, Jesus hat gesagt, sei frei vom Rauchen. Am anderen Tag, ich auf dem LKW, Marlboro-Schachtel hier in der Brusttasche. Abends denke ich, Raimund, was ist denn los? Du hast ja gar nicht geraucht. Was ist denn jetzt passiert? Da habe ich erst, nicht registriert, sondern realisiert, genau. In dem Moment habe ich dann realisiert, der Jesus hat mich wirklich frei gemacht von dem Zwang, rauchen zu müssen. Ich sage dir, Jesus kann auch dich heute frei machen davon. Ja. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin ein ganz schlimmer Sünder gewesen. Und der Herr hat sich meiner erbarmt. Ich glaube nicht, dass hier jemand sitzt, der so viele schlimme Sünden gemacht hat wie ich. Und Gott hat sich meiner erbarmt. Das ist Gnade Gottes. Er hat mich frei gemacht von dieser Fessel. Ich habe diese Marlboro-Schachtel noch, ich weiß nicht genau, 2 Wochen oder so mit mir rumgeschleppt. Dann habe ich einmal versucht, eine Zigarette zu puffen, habe gesagt, jetzt ist aber was ganz Überflüssiges, blub, blub, wieder ausgemacht. Ich habe nicht mehr geraucht. Jesus hat mich frei gemacht vom Rauchen. Aber obwohl ich Gottes Kind war, hatte ich noch Probleme mit dem Alkohol. Weil ich Gottes Kind war, habe ich versucht, möglichst wenig zu trinken. Aber ich konnte gar nicht trinken, habe ich nicht hingekriegt. Und ungefähr ein halbes Jahr nach meiner Bekehrung war das, vielleicht 5 Monate oder 5,5, ich weiß es nicht, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Da sitze ich in meinem Zimmer, lese Bibel und habe hier eine Flasche Wodka und eine Flasche Zitronenlimo. Der Herr ist mein Zeuge, genau so war das. Und habe beim Bibellesen Alkohol getrunken. Und habe bitterlich geweint. Sag, Herr Jesus, du hast mich freigemacht vom Rauchen, warum schaffe ich das mit dem Alkohol nicht? Keine Antwort. Und dadurch, durch den Alkohol war ich auch so ein bisschen, ich konnte nicht viel Bibel lesen, immer nur ein Kapitel oder so oder einen kleinen Abschnitt. Ne? Aber an dem Abend hat Gott das so gemacht, dass ich in Jakobusbrief gelesen habe, das 1. Kapitel, dann das 2., das 3. bis zum 5. Und im 5. Kapitel, da war die Antwort. Da war nämlich die Antwort, ist jemand krank unter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Die Ältesten der Gemeinde sollen den Kranken mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird den Kranken wieder aufrichten. Da wusste ich, das muss ich jetzt machen. Das ist die Antwort von Jesus auf mein Alkoholproblem. Und wir haben in der Gemeinde, wo ich damals aufgewachsen bin, Dienstag immer Bibel- und Gebetsstunde gehabt. Und nach der Bibel, also am Ende danach, wenn alle weggingen, sind die Ältesten noch meistens zurückgeblieben, irgendwas zu besprechen. Dann gehe ich zu den Ältesten und sage, ihr müsst mit mir heute beten. Aber was hast du, Raimund? Ja, wisst ihr, ich habe Probleme mit dem Alkohol und dann habe ich ihnen das beschrieben, was ich euch gesagt habe. Und dann haben die Ältesten mein Haupt mit Öl gesalbt, haben die Hände aufgelegt und ich hatte natürlich die Augen zu beim Beten, ne? Macht man ja so, und die Ältesten wahrscheinlich auch. Und als ich die Augen zu hatte, sehe ich, dass um mich herum ein großer, weiter, lichter Raum ist. Nur Licht. Aber ganz dicht an meinem Körper ist ein Gefängnisgitter. Und ich komme nicht raus aus dem Gefängnisgitter. Auch nicht nach oben, da war es zu. Nach unten war frei, aber ich konnte nicht unten runter. Und als einer von den Ältesten betete, Raimund, komm heraus aus deinem Gefängnis und sei frei, da ging das dieses Gefängnisgitter wie so eine Tür auf und ich bin da so rausgeschwebt. Und seit dem Tag, der Herr ist mein Zeuge, bin ich frei vom Alkohol. Das ist das, was Gott macht. Das ist das, was Gott macht. Frei vom Alkohol. Das heißt nicht, ich bin jetzt ein trockener Alkoholiker. Ich kann mit Kerstin, also einige kennen meine Frau Kerstin noch nicht, ich kann mit meiner Frau ein Glas Wein trinken. Das machen wir 3-mal im Jahr, wenn ich Geburtstag habe, wenn sie Geburtstag hat und zu Silvester. Wir mögen keinen Sekt, darum trinken wir Rotwein. Ich kann das trinken und werde nicht rückfällig. Warum? Weil Jesus die Ketten gesprengt hat, so wie es hier heißt. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, zu heilen, die gebrochenen Herzens sind. Gefangenen Befreiung zu predigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Wir wissen aus der Schrift, dass diese Verheißung zuallererst dem Volk Israel geht, wenn es um die babylonische Gefangenschaft geht. Wir müssen aber auch wissen, die babylonische Gefangenschaft, sie wurden zwar in Ketten nach Babylon abgeführt, aber dort wurden sie wie Einheimische behandelt. Das heißt, man hat versucht, sie anzusiedeln, sie zu integrieren. Das lesen wir auch im Buch Daniel, wo sie Daniel und die anderen 3 Jünglinge versucht haben, zu Beamten auszubilden am Hofe Nebukadnezars. Ja. Da waren sie keine Gefangenen mehr, aber sie waren gefangen, sie konnten nicht einfach wieder zurück. Erst als später Esra den König fragte, darf ich nach Jerusalem, um die Mauern zu bauen? Darf ich nach Jerusalem zurück, um den Tempel zu bauen und so weiter? Da erst kam die Rückführung. Das ist historisch. Das kann man alles nachweisen anhand von Chroniken und Geschichtsbüchern und so weiter. Aber Jesus kommt jetzt, nachdem das Volk Israel wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist im Land. 400 Jahre vor Christi Geburt war der Makkabäeraufstand. Und als die Römer in Israel einfielen, da haben die Makkabäer einen politischen Schachzug gemacht. Sie sind ihnen entgegengegangen und haben sie begrüßt als Eroberer. Und ab dann war Israel oder Galiläa, also auf manchen Landkarten steht Palästina, auf manchen Landkarten steht Galiläa, ist dasselbe. Oder auch Judäa steht auch auf manchen Landkarten, ist dann römisches Protektorat geworden, also unter römischer Herrschaft. Und in der Zeit wird Jesus geboren. In der Zeit geht Jesus durch Galiläa, ruft seine Jünger in seine Nachfolge, verkündigt das Evangelium und erheilt viele. Hat sie alle geheilt, außer in seiner Heimatstadt. Da heißt es, wegen ihrem Unglauben konnte er niemanden heilen. Das ist schade, ne? Wegen Unglauben. Jesus ist gekommen, um den Gebundenen Freiheit zu verkündigen. Und Gebundenheit kann auch sein Pornografie. Auch eine Gebundenheit. Ich muss das sehen. Ich muss das haben. Gebundenheit kann auch sein, ich muss viel essen. Ungebremst, unkontrolliert, ohne Disziplin. Ich muss viel essen. Ne? Ich weiß, ich bin übergewichtig. Aber der Grund dafür ist, ich war früher in meiner Jugend Hochleistungssportler. Und als ich ins Berufsleben gekommen bin, habe ich mich genauso weiter ernährt, als wenn ich Hochleistungssportler wäre. Aber wenn man dann im Büro arbeitet, da verbraucht man die Kalorien nicht. Und das funktioniert dann nicht. Und so bin ich ein bisschen... Aber jetzt bin ich wieder am schlanker werden. Ich hoffe, dass ich es noch weiter schaffe. Mit Gottes Hilfe. Was passiert jetzt? Muss ich was machen? Okay. Jesus ist gekommen. Und jetzt passiert etwas. Er legt dann die Rolle, die Jesaja-Rolle, legt er zusammen und übergibt sie dann dem Synagogendiener. Und alle Augen in der Synagoge schauen jetzt auf Jesus. Lukas-Evangelium. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Heute ist diese Schrift erfüllt. Er sagt nicht damals, als ihr aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen seid, was auch richtig wäre, er sagt, heute ist diese Schrift vor euch erfüllt. Jesus ist gekommen, um uns das Evangelium zu bringen. Er tut aber auch noch etwas, was manch einer von uns nicht getan hätte. Er spricht dann weiter und sagt, als sie sagen, ist dieser nicht der Sohn von Josef? Sagt er, allerdings werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt hilft dir selber. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie zu Kapernaum geschehen sind, tue sie auch in deiner Vaterstadt. Ich aber sage euch, wahrlich, kein Prophet ist angenehm in seiner Vaterstadt. Und in Wahrheit sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen hat. Ne, kennt ihr ja, der Kampf mit Elia und mit König Ahab. Ne? Elia hat gebetet, es hat 3,5 Jahre nicht mehr geregnet. Ne, kennen wir ja. 6 Monate lang war der Himmel verschlossen, da eine große Hungersnot entstand in dem Land. Ist klar, wenn kein Regen ist, dann wächst nichts. Das haben wir gehört von Kenia. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Sarepta in Sidonien. Das war keine Israelitin, in Sidonien zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zu der Zeit des Propheten Elia, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur einer. Der Hauptmann Naaman, der Syrer. Und als sie das hörten in der Synagoge, da wurden sie so zornig, da rissen sie Jesus und trieben ihn auf den Berg und wollten ihn oben runterschmeißen. Er aber ging mitten durch sie hindurch. Ja, manchmal ist es gefährlich, wenn wir das Evangelium sagen, wenn wir den Leuten die ganze Wahrheit sagen. Das, was du da tust, ist Sünde. Also wir hatten mal am Straßendienst Missionsstand einen, der hatte so ein Kreuz. Aber nicht, weil er dick war, sondern der war durchtrainiert, so richtig so ein Muckiman, ne? So wie Arnold Schwarzenegger. Vielleicht noch schlimmer, ich weiß es nicht. Und dann hat er uns angeschrien, ich bin Muslim und wie kannst du sagen, ich sündige? Ich führe ein Leben vor Allah und so weiter. Dennoch haben wir ihm das Evangelium gesagt. Gott vergibt dir deine Sünde, wenn du Buße tust. Tu Buße, mehr nicht. Und Gott vergibt dir diese. Der war so aufgeregt, ich dachte, der haut uns zusammen. Aber Gott hat Gnade geschenkt, er hat uns nicht zusammengehauen. Und aber Jesus hat das auch so gemacht, ne? Und sie wollten ihn töten, vom Berg runterschmeißen. War nicht immer alles rosa Wolkenmarsch, was da passiert ist. In Matthäus 11, Vers 5, da lesen wir nochmal eine weitere Bestätigung. Und da heißt es, als nämlich Johannes der Täufer, ne, der wurde dann gefangen genommen, ne, weil dem König gefiel nicht, dass er gesagt hat, du darfst die Frau deines Bruders nicht heiraten, das ist verkehrt. Wurde er gefangen genommen und lässt dann die Jünger des Johannes, lässt er dann fragen, wer ist dieser Jesus? Ne? Und Jesus antwortet und sprach, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr höret und seht. Blinde werden sehend, Lahme wandeln, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Sogar das. Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Ihr Lieben, niemand kann sagen, die Bibel stimmt nicht, sondern die Bibel bestätigt sich im Alten Testament und dann noch zusätzlich im Neuen Testament. Das geht über wie so ein Zahnradwerk. Das passt wie so ein Puzzle. Die rechte Hand alleine nützt nichts, die linke auch nicht. Aber beide Hände zusammen, das Alte und das Neue Testament, ergänzt sich zu 100%. Und wir haben hier einen festen Anker, dass das Evangelium stimmt. Sei es, dass wir in Jesaja die Jesaja-Rolle lesen, sei es, dass wir im Neuen Testament die Evangelien lesen oder die Lehrbriefe. Gottes Wort ist Ja und Amen. Dann nochmal Jesaja 61, Vers 2 und dann mache ich einen Rundenabschluss, okay? Das schaffen wir noch. In Jesaja 61, Vers 2 aus dem ursprünglichen Bibelpredigtext, um auszurufen das Jahr der Annehmung. In der Lutherbibel haben wir gelesen, um auszurufen ein gnädiges Jahr des Herrn, der Annehmung Jahwes und den Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Das Evangelium, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das da trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Das aber auch trennt Gnade und Barmherzigkeit und Gericht. Wir möchten gerne immer nur die Rosinen haben, weil die schmecken so gut. Weil es gibt Leute, die, wenn sie so Kuchen essen mit Rosinen, die picken sich die Rosinen aus und ruhen lassen sie liegen. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir alles lesen. Da müssen wir alles beachten. Ja. Gott hat hier ein gnädiges Jahr des Herrn ausgerufen. Wenn ich das jetzt richtig vertiefen würde, dann würden wir nicht fertig werden. Ich mache es ganz schnell im Telegram-Stil. Im dritten Buch Mose, Kapitel 25. Wer will, kann kurz blättern. Ich warte einen Moment. Drittes Buch Mose, Kapitel 25. Da heißt es ab Vers 3, 6 Jahre lang sollst du dein Feld besehen oder bestellen in einer anderen Übersetzung und 6 Jahre lang deine Reben beschneiden und ihre Früchte einsammeln oder ernten in einer anderen Übersetzung. Aber im 7. Jahr soll das Land seinen Ruhesabbat haben. Das heißt, nicht nur in der Woche, also ne, 1. Tag bis 6. Tag sollst du arbeiten, am 7. Tag ist Sabbat, sondern hier verordnet Gott ein Sabbatjahr, also 6 Jahre soll man das Feld bearbeiten, beackern und so weiter, und am 7. Jahr soll es ruhen. Die Landwirtschaft hat das auch gelernt heute, weil wenn der Acker im 7. Jahr nicht ruht, dann schafft das nicht, sich zu regenerieren, und dann gibt es nicht so viele Früchte. Also Gott hat da viel Weisheit reingesteckt in dieses Sabbatjahr. Und auch was nach deiner Ernte von sich selber wächst, sollst du nicht ernten. Und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht ablesen, weil es ein Sabbatjahr des Herrn ist, des Landes ist. Entschuldigung. Und dieser Landessabbat soll euch Nahrung bringen und dir und deinen Knechten und deiner Magd, deinem Tagelöhner, deinem Beisassen und deinem Fremdling bei dir. Dann geht es weiter, ich überspringe jetzt aber, und du sollst dir 7 solche Sabbatjahre abzählen. Vers 8. Dass 7-mal 7 Jahre gezählt werden, und die Zeit der 7 Sabbatjahre beträgt 49 Jahre. Ist klar, 7 mal 7. Der eine fragt auch zu Jesus, ne, wie oft sollen wir vergeben? 7 mal 7 mal? Nein, 7 mal 70 mal. Okay, aber hier geht es um die Versöhnung. Und dann im 50. Jahr, da sollst du den Schall der Posaune ertönen lassen am 10. Tag des 7. Monats, am Tage der Versöhnung, sollt ihr den Schall durch euer ganzes Land ergehen lassen. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt ein Freijahr, in einer anderen Übersetzung heißt es wieder angenehmes Jahr oder auch die andere Variante, und die darin wohnen, denn es soll ein Jubeljahr sein. Und jetzt wissen wir, wo Pfingsten herkommt, das kommt von da. Pfingsten, 50 Jahre, ne? Das Pfingstfest ist das Fest dieser 50 Jahre, da sollen die Israeliten, die Sklaven waren, die sollen wieder frei werden, und ihr ursprüngliches Habe soll ihnen wieder zurückerstattet werden. Und das nennt die Schrift ein angenehmes Jahr des Herrn. Und wenn wir das wird jetzt zu weit führen, wenn wir das machen mit Daniel, 49 Jahre, warum machen wir jetzt nicht? Aber als Jesus kommt und dann sagt, ich verkündige euch ein gnädiges Jahr des Herrn, ein Jahr der Annehmung durch Gott. Das heißt, die Prophezeiung erfüllt sich, dass alles wiederhergestellt werden soll. Ja. Hat sie sich so vollkommen erfüllt, wie wir uns das vorstellen würden? Nein. Wir wissen, einige Jahre später hat dann Caligula Israel richtig niedergemetzelt und der Tempel wurde platt gemacht und all sowas. Und die Israeliten wurden verfolgt, auch auf diesem hohen Berg, diese Festung, wie hieß die nochmal? Makkaba? Nee. Weißt du noch, wie die Festung heißt in Israel? Masada, genau. Genau. Da sind sie hingeflohen. Aber die Römer, die haben dann einen Wall aufgefahren, obwohl sie von oben mal Steine noch auf den Dez gekriegt haben, haben sie alles platt gemacht. Aber die Wiederherstellung Israels, wenn wir mit wachsamen Augen in die Weltgeschichte gucken, ist jetzt. Die Israeliten kehren zurück in ihre Heimat. Aus Russland, aus der ehemaligen Sowjetunion, flugzeugeweise kommen sie zurückgeflogen. Aus New York, ein reicher Jude, kommt nur zu Besuch zum Bar Mitzwa von irgendeinem Verwandten, sieht, schlägt ihm ins Herz, fährt nach New York zurück, regelt dort alles und fährt für immer nach Israel zurück. Gott sammelt sein Volk. Die Verheißung Gottes erfüllt sich. Ich werde euch heimsuchen, hat Gott gesagt. Das passiert auch. Aber für uns als neutestamentliche Christen, wir leben in der Befreiung. Wir leben in den 2 Jahrtausenden, seitdem die Gemeinde ist, die Gemeinde Jesu, ne? Apostelgeschichte bis heute, leben wir das gnädige Jahr des Herrn. Das gnädige Jahr des Herrn, darin leben wir. Das ist die Zeit der Gemeinde. Und Gott hat ein großes Erbarmen. Und wenn du an irgendetwas gebunden bist, Bruder oder Schwester, spielt keine Rolle, lass mit dir beten. Wir haben hier in der Gemeinde zwei Älteste, die können dein Haupt mit Öl salben, wenn du krank bist oder gebunden bist. Es kann gebetet werden. Das ist der biblische Ratschlag aus Jakobus 5. Missachten wir das nicht, sondern beachten wir Gottes Wort. Das Evangelium ist hinausgetragen zu allen Nationen. Durch Jesus, durch seine Apostel, durch seine Jünger und durch uns heute. Ihr Lieben, es ist noch viel zu sagen, weil das Jesaja-Kapitel ist noch nicht zu Ende. Aber ich wünsche euch an dieser Stelle Gottes reichen Segen. Und ich möchte vorschlagen, wenn ich jetzt Amen sage, dass wir noch kurz stille werden. Und wer ein Gebet sprechen möchte für die Predigt oder wenn du was Besonderes dir lebendig geworden ist, dann soll dazu jetzt noch mal kurz Raum sein. Amen. Fürs Gebet mache ich das hier aus, weil das ist dann privat.